bin Tabia. Ich bin Psychologin und ich mache diesen wunderbaren Podcast, weil ich weiß, dass das Gesundheitssystem in Deutschland ein großer Dschungel ist, in dem es schwierig ist, die richtige Hilfe zu bekommen. Vor allem, wenn es um psychische Gesundheit geht. Und deswegen beschäftige ich mich hier mit meinen Gästinnen genau damit, nämlich mit psychischer Gesundheit und dem Gesundheitssystem. Und nachdem ich jetzt hier schön gesagt habe, ich hätte Gästinnen, habe ich heute mich selbst mitgebracht. Vielleicht ist das auch ganz normal, oder es ist ein Anfängerfehler, oder ich weiß es selbst nicht so genau. Ich habe die Folge, die eigentlich heute rauskommen sollte, aufgenommen und angehört und ich dachte, ja, das ist eine gute Folge, aber so wirklich verständlich ist es halt dann doch nicht. Weil ich mir vorgestellt habe, naja, wenn man nicht in dieser Therapie-Bubble lebt und sich da nicht so wirklich wunderbar gut auskennt, dann könnte man sich eher vorkommen wie Alice im Wunderland, die in ein Kaninchenloch fällt. Und weil ich mir ein bisschen wünsche, dass ihr nicht in dieses Kaninchenloch fällt und da runterpurzelt und am Ende vielleicht nur Bahnhof oder eben nur Psycho versteht, dachte ich, hier kommt erstmal eine kleine Erklärbär-Folge zu Psychotherapie ist gleich Psychotherapie, also zu Psychotherapie in Deutschland und zu den verschiedenen Psychotherapie-Richtungen und warum das am Ende alles wirkt. Mir ist dabei wichtig, auch eine Lanze zu brechen für alle Therapierichtungen, die nicht die Verhaltenstherapie sind. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich häufig Tiefenpsychologie sagen werde und Psychoanalyse, einfach weil es in meinem Sprachgebrauch so drin ist. Tatsächlich meine ich damit die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die psychoanalytische Psychotherapie. Ich weiß also, dass das, was ich sage, nicht 100% akkurat ist. Ich hoffe aber natürlich trotzdem, dass jede Zuhörerin jetzt weiß, was ich damit meine. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen was zu meinem Background erklären. Und zwar habe ich meinen Master nicht in Deutschland gemacht, sondern in Belgien, was ein bisschen special ist, weil Belgien einen sehr französischen Einfluss hat, der sehr psychoanalytisch geprägt ist und einen niederländischen Einfluss, der sehr verhaltenstherapeutisch geprägt ist. Was auch heißt, ich hatte psychodynamische Therapien, also das ist praktisch die Zusammenfassung für Psychoanalyse und Tiefenpsychologie. Ich hatte Paar- und Familientherapie, was hier in Deutschland unter systemischer Therapie bekannt ist. Und ich hatte Verhaltenstherapie als Teile von meinem Master. Und ich bilde mir ein, dass es die Brille, durch die ich Psychotherapie betrachte, sehr beeinflusst. Und ich meine auch, da so ein bisschen Basic-Wissen darüber zu haben. In Deutschland bezahlt die Krankenkasse Psychotherapie, die von approbierten psychologischen PsychotherapeutInnen durchgeführt wird. Diese psychologischen PsychotherapeutInnen haben, wie ich in der letzten Folge schon so ein bisschen erzählt habe, verschiedene Richtungen, in denen sie ihre Ausbildung gemacht haben. Was wichtig ist, alle psychologischen PsychotherapeutInnen haben eine Ausbildung gemacht und zwar in einem der vier Verfahren, die von den Krankenkassen eben dann auch bezahlt werden. Das sind die systemische Therapie, die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie. Jede Therapieform, also systemisch, Verhalten, Psychoanalyse und Tiefenpsychologie, hat Grundannahmen und die unterscheiden sich extremst voneinander. Und ganz häufig haben TherapeutInnen, die eine Ausbildung in einer bestimmten Therapieschule gemacht haben, eine Abneigung gegen andere Therapieschulen. Das ist auch irgendwie super verständlich, weil die haben andere Sichtweisen, andere Lösungsansätze und betrachten Probleme, die im Hier und Jetzt bestehen, eben komplett unterschiedlich. Angenommen, ich würde die Diagnosekriterien für eine Depression erfüllen und würde damit zu einer tiefenpsychologisch ausgebildeten Psychotherapeutin, zu einer verhaltenstherapeutisch ausgebildeten Psychotherapeutin oder zu einer systemisch ausgebildeten Psychotherapeutin oder eben zu einer Psychoanalytikerin gehen, würden die mir im Normalfall die gleiche Diagnose stellen, weil sie das gleiche Diagnosemanual verwenden müssen, um einen Antrag bei der Krankenkasse stellen zu können. Was auch heißt, wenn ich keine Diagnose bekomme, gibt es keinen Diagnoseschlüssel und dann bezahlt die Krankenkasse das Ganze auch nicht. Ich dachte, Ich reiße jetzt so ganz kurz an, was die Grundzüge von den einzelnen Therapierichtungen sind. Das Ganze ist auf gar keinen Fall vollständig. Das dient nur dazu, die ganz groben Unterschiede zu zeigen, um dann später in den Gesprächen mit den TherapeutInnen aus den verschiedenen Schulen da tiefer drauf eingehen zu können. Als erstes haben wir hier die analytische Psychotherapie, die auf Sigmund Freud zurückgeht. Die hat die Annahme, dass Krankheitssymptome durch konflikthafte, unbewusste Verarbeitung von früheren oder später im Leben erworbenen Lebens- und Beziehungserfahrungen verursacht und aufrechterhalten werden. Die Tiefenpsychologie basiert auf der Psychoanalyse und die zielt darauf aus, aktuelle Probleme durch einen Blick in die Vergangenheit zu lösen. Seit Juli 2020 gilt auch die systemische Therapie bzw. die systemische Beratung als eine der Therapierichtungen, die in Deutschland von der Krankenkasse abgerechnet werden können. Störungen und Personen werden im Kontext von ihrem System, also den Familien oder nahen Personen in ihrer Umgebung gesehen und das System trägt zur Störungsaufrechterhaltung bei. Störung ist hier übrigens immer Synonym für das, was viele Menschen auch als psychische Krankheit bezeichnen, nur um das noch kurz eingeschoben zu haben. Und als letztes hätten wir dann noch die Verhaltenstherapie, die basiert auf Lernerfahrung. Verhalten, das mit der Störung einhergeht, ist gelernt und kann auch wieder in Anführungsstrichen verlernt werden, abgelernt oder wie auch immer. In der Verhaltenstherapie und in der Tiefenpsychologie spielen Gruppentherapiesitzungen, die dann eben nicht einzeln, sondern in der Gruppe stattfinden, mit anderen Mitpatienten eine Rolle. Aber das sprengt hier gerade in den Rahmen, wenn ich da jetzt tiefer drauf eingehe. Ihr dürft mir total gern schreiben, wenn ihr darüber gerne mehr wissen wollt. Oder natürlich, wenn ihr total die Faible für Gruppentherapie habt. So, in der Vorbereitung habe ich dann gedacht, naja, das ist ja alles schön und gut, egal zu welcher Therapeutin ich gehe, die wird mir immer die gleiche Diagnose stellen und dann kommt die Therapeutin, je nachdem, welcher Therapieschule sie angehört, beziehungsweise was sie eben in ihrer Ausbildung gelernt hat, zu anderen Lösungsansätzen. Ich finde das persönlich immer ein bisschen strange, weil wenn ich das jemandem erkläre, angenommen, ich gehe zum Arzt und die hat je nach Ausbildung 10 verschiedene Begründungen, wie es dazu kam, dass mein Arm weh tut und was man jetzt am besten dagegen tut. Ich würde mich, glaube ich, ein bisschen veräppelt fühlen. Weil ganz objektiv hätte ich gerne die Aussage, naja, der Knochen ist gebrochen, weil sie hingefallen sind und dann hätte ich gerne eine standardisierte Common Sense Lösung, beispielsweise nachdem geröntgt wurde, ein Gipsverband. In der Psychotherapie ist das nicht so. Wie gesagt, je nach Therapiestufe gibt es andere Lösungsansätze, gibt es andere Verfahren. Und dann ist so ein großes Hä in meinem Kopf. Naja, gut, es gibt 4 verschiedene Schulen, die auch irgendwie alle wirken. Okay, ich stelle mir vor, ich gehe mit meinen Symptomen zu den verschiedenen TherapeutInnen aus den verschiedenen Richtungen. Dann kriege ich ja je nach Richtung einen anderen Erklärungsansatz. Einen anderen Erklärungsansatz und einen anderen Lösungsansatz. Würde ich bei allen rausgehen und es würde mir besser gehen. Obwohl es nicht die standardisierte Common Sense Lösung gibt. Wie kann es dann sein, dass Psychotherapie unabhängig von der Richtung und von dem Erklärungsmuster wirkt. Dann war in den 90ern der Gedanke, es muss irgendwie Faktoren geben, die alle Therapierichtungen gemeinsam haben und die dementsprechend auch die Wirkung davon erklären. Ich habe euch zwei verschiedene Studien mitgebracht. In einem der Blogs, die ich dazu gelesen habe, hieß es, naja, was daran wirkt, muss jeder selbst entscheiden. So funktioniert Wissenschaft nicht, jedenfalls nicht so, wie ich das in der Uni gelernt habe. Ich stelle euch die einfach vor und ich dachte, ich sage am Ende einfach noch, was ich darüber denke und was ich für mich persönlich da auch einfach in der Vorbereitung daraus herausgezogen habe. Nach Lambert sind Wirkfaktoren von Psychotherapie in 4 verschiedene Bereiche einzuteilen. Das sind einmal die therapeutischen Beziehungsfaktoren, also die Beziehung, die zwischen Therapeutin und PatientIn entsteht während der Therapie. Des Weiteren spielt die Methode eine Rolle, die natürlich therapieschulabhängig ist. Das heißt, das ist der Teil, der sich zwischen der psychoanalytischen Therapie, der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, der systemischen Beratung bzw. Therapie und der Verhaltenstherapie unterscheiden. Dann gibt es noch den Anteil, der einfach nur Placebo ist, also die Erwartung, dass die Therapie einen Effekt haben wird, dass es einem besser geht. Und was auch noch eine Rolle spielt, sind die Eigenschaften des Patienten, der Patientin, wie beispielsweise die Motivation und Ereignisse, die außerhalb des therapeutischen Settings, also die zwischen den einzelnen psychotherapeutischen Sitzungen stattfinden. Was daran am meisten wirkt, ich habe das mal in Plätze eingeteilt, also Plätzchen 1, sind dabei die Eigenschaften der Patientin, also Motivation und Ereignisse außerhalb des therapeutischen Settings. Platz 2 machen die therapeutischen Beziehungsfaktoren und Platz 3 Methode und Placebo aus. Ich finde das hier ganz schön, weil man sieht, dass die Methode, und das war wie gesagt das Therapieschulabhängige, was sich unterscheidet, eben gar nicht so viel ausmacht. Also es ist nicht absolut irrelevant, aber es ist nicht so wichtig wie die therapeutische Beziehung und Eigenschaften des Patienten. Und daran anschließend, Klaus Grave, kam kurz vor seinem Tod, der ist 2005 gestorben, zu leicht anderen Wirkfaktoren von Psychotherapie. Auch er sagt, ja, therapeutische Beziehungen, super wichtig, aber auch Ressourcenaktivierung, Problemaktivierung, motivationale Klärung und Problembewältigung sind weitere Wirkfaktoren. Und undurchdringbar, was er damit meint, Herr Grave meint damit Folgendes. Die therapeutische Beziehung ist die Qualität der Beziehung zwischen Patientin und Therapeutin. Surprise, surprise, große Überraschung. Das ist genau gleich wie bei Herrn Lambert. Dann gibt es die Ressourcenaktivierung. Das heißt, bereits vorhandene Ressourcen werden exploriert, also die versucht man kennenzulernen in der Therapie und werden nutzbar gemacht. Welche Möglichkeiten habe ich noch nicht ausgeschöpft? Habe ich vielleicht Freundschaften, die ich nutzen könnte, um regelmäßig mich sportlich zu betätigen und dadurch meine Stimmung zu heben? Die motivationale Klärung bedeutet nach Klaus Grave das eigene Denken und Handeln und Fühlen wahrzunehmen und zu reflektieren. Und der letzte Punkt ist Problembewältigung, dem er die Bedeutung gegeben hat, konkrete Maßnahmen zur Problembewältigung zu erarbeiten. Also das Problem zu lösen, um das mal ganz platt auszudrücken. Beziehungsweise um Muster kennenzulernen, auch Probleme in Zukunft selbst zu lösen. Und tatsächlich bin ich sehr stark der Meinung, dass das Faktoren sind, die mit dem, was Lambert Patienteneigenschaften genannt hat, zusammenhängen. Natürlich ist es sehr viel differenzierter, warum Psychotherapie wirkt. Aber die therapeutische Beziehung, ich würde jetzt sagen, sie sind sich sehr einig. Da kommen die beiden Studien der beiden Herren zum gleichen Punkt. Die ist sehr wichtig. Alle anderen Faktoren, Ressourcenaktivierung, bereits vorhandene Ressourcen zu nutzen, das hat auch sehr viel mit den Dingen zu tun, die außerhalb der Therapie passieren können. Beispiel ich stelle fest, oh, 3 meiner Freunde gehen regelmäßig zum Fußballtraining und ich bespreche in der Therapie, um mich mehr zu bewegen und damit was gegen die Symptome meiner Depression zu tun, könnte ich mal fragen, ob sie mich nicht mitnehmen könnten. Ist definitiv was nicht in der Therapie passieren wird, sondern eben außerhalb der Therapie. Das waren Gedanken von mir. Therapie ist also nicht der Wirkfaktor, aber kann natürlich durchaus der kritische Anteil sein, damit es einem besser geht. Und Herr Grave und Herr Lambert kommen zu dem Schluss, dass die therapeutische Beziehung wirklich wichtig ist. Und vielleicht, um das im Hinterkopf zu haben, ist es wirklich wichtig, nicht nur irgendeine Therapeutin zu wählen, sondern einen, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt und menschlich mit ihm ihr klarkommt. Und obwohl ich euch jetzt gerade erzählt habe, dass egal welche Psychotherapie-Richtung man wählt, es alles wirkt, trotzdem gibt es auch evidenzbasierte Behandlungen, also Behandlungsansätze, die sich in Studien als effektiv erwiesen haben. So, falls ihr euch jetzt fragt, okay, ich habe irgendwas oder ich kenne jemanden, der Diagnose XYZ hat, wie weiß ich denn jetzt, oder gibt es irgendeine Homepage, wo ich das nachgucken kann, ob er sie da die richtige Behandlung gewählt hat. Ich habe dazu einen Link in die Infobox gesetzt. Es gibt Leitlinien vom AWMF, das ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften. In diesen Leitlinien werden auch Empfehlungen gegeben, je nach Spezifität, je nach Störung. Ein Link zur Seite ist, wie gesagt, in der Infobox. Und wenn ihr dort die Krankheit bzw. die Störung sucht, dann gibt es da Leitlinien zum Download. Was die Therapierichtung noch unterscheidet, außer dass sie andere Lösungsansätze sehen, ist auch, wie viel davon von der Krankenkasse genehmigt wird. Wie gesagt, Diagnose gleich Diagnoseschlüssel gleich Geld von der Krankenkasse für die Psychotherapeutin. Wie viele Einheiten man für Psychotherapie genehmigt bekommt, hängt von der Therapierichtung ab. Im ersten Schritt werden in der Verhaltenstherapie und in der nativpsychologischen Therapie jeweils 60 Einheiten genehmigt von den gesetzlichen Krankenkassen und von den gesetzlichen Krankenkassen bei der systemischen Beratung bzw. Therapie 36 Stunden und bei der Psychoanalyse 160 Stunden. Und falls ihr euch jetzt gewundert habt, weil ich es vorhin über Gruppentherapie hatte, ja. Gruppentherapie zählt da auch mit rein. Umgerechnet ist eine Einheit sind 50 Minuten Einzeltherapie bzw. 100 Minuten Gruppentherapie. Genau, wenn ich also einmal die Woche zur Einzeltherapie gehe und einmal die Woche zur Gruppentherapie und meine Gruppentherapie dauert eine Stunde bzw. 50 Minuten und meine Einzeltherapiesitzung dauert auch 50 Minuten, dann habe ich praktisch 1,5 Kontingente pro Woche und dementsprechend reichen die 60 Stunden, die ich bei einer Verhaltenstherapie und bei einer tiefen psychologisch fundierten Therapie bekommen würde, 40 Wochen aus. Das ist kein ganzes Jahr. Das ist kein ganzes Jahr, bis das Kontingent aufgebraucht ist. Einen Link dazu habe ich euch auch in die Infobox gepackt. Im zweiten Schritt können dann nochmal Verlängerungen beantragt werden.
Bei den Zahlen jetzt gleich handelt es sich um die Obergrenze. Was heißt, das ist das Maximum, das die Krankenkasse bezahlen wird. Das sind
48 Stunden bei der systemischen Therapie, 80 Stunden bei der Verhaltenstherapie, bei der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie sind es 100 Stunden und bei der analytischen Psychotherapie 300 Stunden. Für Kinder und Jugendliche gelten dabei aber andere Höchstgrenzen. Auch hier, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt mir gerne eine Nachricht. Nehmen wir das Ganze nochmal von vorne durch. So wie vorhin mein Beispiel mit: Ich breche mir den Arm. Ich habe Symptome, bei denen alle Therapierichtungen unabhängig voneinander auf die Diagnose von einer Depression kommen müssten. Ich mache diese Therapie und habe mir die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ausgewählt. Nach 60 Stunden sagt meine Therapeutin, okay, gut, ich schreibe einen Verlängerungsantrag.
Und ich bekomme dann höchstens so viele Stunden genehmigt, dass ich auf 100 Stunden komme.
Aber nach den 100 Stunden ist mein Kontingent aufgebraucht und meine Krankenkasse wird mir keine weitere Psychotherapie mehr genehmigen. Wenn ich dann noch Gruppentherapie in Anspruch genommen habe, sieht das Ganze noch mal ein bisschen anders aus.
Hier noch ein kleiner Einschub. Ja, das stimmt. Spätestens wenn das Kontingent aufgebraucht ist, dann ist die Psychotherapiebehandlung zu Ende, die ambulante. Aber wenn es clever angestellt wurde, dann wurde von dem der Psychotherapeutin davor schon eine Rezidivprophylaxe, also praktisch eine, ich nenne es mal eine Rückfallprophylaxe, Rückfallvorbeugung, beantragt. Und dadurch ist dann auch länger in Anführungsstrichen Therapie möglich. Das zählt dann aber nicht mehr zu der normalen Therapie dazu.
So, Psychotherapie ist also nicht gleich Psychotherapie. Und die Anzahl der Stunden an Psychotherapie, die ich machen darf oder auch nicht machen darf, hängen von der Richtung ab. Hui, das war heute ganz schön viel. Es war vor allem ganz schön viel Info. So schön, so gut. Ich hoffe, dass ihr euch durch diese Folge ein bisschen weniger lost fühlt in den nächsten Folgen von Schweigepflicht. Ich hoffe, ihr verarbeitet es gut. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer freue ich mich über E-Mails mit Themenwünschen, Lob und Anregungen unter schweigepflicht.der.podcast@googlemail.com. Empfehlt den Podcast gern weiter. Ich freue freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder zuhört.